Das Lied, das wir eben gesungen haben, das passt so wunderbar zu unserem Text. Deshalb dachte ich, wir sollten das gemeinsam singen. Heute wollen wir über die Bekehrung des Apostel Paulus nachdenken, den die Gnade Gottes auch gefunden hat. Und lasst uns gemeinsam aufschlagen. Galater Kapitel 1, Verse 11 bis 24. Das ist ein Text, der zusammengehört, aber da ist so viel an Inhalt drin. Ich werde nie und nimmer alles in einer Predigt ansprechen können. Heute werden wir nur die ersten Verse uns anschauen bis Vers 14, 11 bis 14. Und diesen Text möchte ich mit uns gemeinsam auch lesen. Schaut einmal, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt auf und lest doch bitte mit, ja. Der Apostel Paulus, stehend hier unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Ich möchte aber, dass ihr wisst, Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wurde, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt und sie zerstört. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Soweit zunächst einmal der Text. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch für diesen Text, den wir heute gemeinsam anschauen wollen, bedürfen wir, Herr Jesus Christus, müssen wir einfach deine Gnade haben, dass du uns die Augen aufschließt für die wirkliche Tiefe dessen, was uns hier vermittelt wird. Schenk, dass wir aufmerksam sind, schenk, dass der Heilige Geist tatsächlich in unserem Herzen wirkt und arbeitet und diese Dinge, die wir gemeinsam heute lernen, in uns vertieft, sodass wir zu fröhlichen Christenmenschen werden, die ganz klar, Herr Jesus Christus, in dieser Beziehung mit dir leben und all diejenigen, die dich nicht kennen, auf dich hinweisen. Nicht auf irgendeine Denomination, sondern auf dich, den wunderbaren Heiland, denn du bist die Antwort für alle unsere Fragen, für die wichtigsten Fragen unseres Lebens, unserer Existenz. Wir loben dich und preisen dich. Amen. So, heute, wie gesagt, wollen wir den ersten Abschnitt. Der Text geht noch weiter, er gehört zusammen, aber wir wollen nur den ersten Abschnitt gemeinsam anschauen. Und überschrieben habe ich diesen größeren Text von 11 bis 24 mit den Worten: der Ruf Gottes. Der Ruf Gottes. Und darum geht es hier eigentlich in diesem Text. Es geht hier um den Ruf Gottes an Saulus, der von Gott selbst zu einem Paulus gemacht worden ist. Und wir sind alle mit dieser Geschichte des Apostel Paulus vertraut, wir wissen ganz genau, welch radikale Veränderung es doch gewesen ist, ja, die aus einem Verfolger zu einem Nachfolger machte. Ja, es war erstaunlich. Ein Mensch, der ein verbissener Gegner der Gemeinde des Herrn Jesu war, durch die Gnade Gottes verändert und er wurde ein wunderbarer Nachfolger des Herrn Jesus. Nun, euch geht es vielleicht genauso wie mir, ich weiß es nicht, aber für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als Zeugnisse zu hören von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ja? Es ist einfach erstaunlich und faszinierend zu sehen, wie Gott Menschen erreicht. Es gibt keine Schablone, die ansetzt, wo wir sagen können, oh, so muss das passieren. Bei jedem ist es verschieden. Bei dem einen ist es so, dass er aufwachsend in einer christlichen Familie das Evangelium hört, wenn die Mama es ihm erklärt oder sein Papa oder Geschwister und er nimmt es an. Ja? Und dann geschieht etwas Wunderbares, wenn der Heilige Geist in das Leben dieser Kinder kommt und sie wiedergeboren werden. Bei dem anderen ist es ein Prediger, ein Evangelist, bei dem anderen ist es ein Seelsorger. Bei manchen anderen ist es vielleicht ein Traum oder eine Vision, wie wir jetzt auch hören von dem, was in Nigerien passiert. Viele Moslems kommen zum Glauben aufgrund der Träume, die sie haben, ja, über Jesus Christus. Es wird in unseren Medien nicht so viel davon berichtet, aber Vielleicht habt ihr auch gehört, dass Christen sehr, in besonderer Weise jetzt in Nigerien, verfolgt werden und abgeschlachtet werden. Ja, und wir verstehen, es ist ein geistlicher Kampf. Und Satan gefällt es nicht, dass nun Moslems, die eigentlich in seiner Gewalt sind, zum Glauben kommen. Und deshalb, das ist mein Verständnis, deshalb hören wir auch oder ja, vernehmen wir auch, dass so viel Christen in Nigerien umgebracht werden. So, nicht jeder wird auf gleicher Weise erreicht vom Evangelium. Bei euch ist es auch jedes Mal eine andere Geschichte. Und wie gesagt, es ist schön zu hören, wie Gott das in seiner Gnade tut. Den Text, den wir eben gemeinsam gelesen haben, ist in einer gewissen Weise solch ein Bekehrungszeugnis, und zwar das Bekehrungszeugnis des Apostel Paulus. Und Paulus erklärt seinen Lesern zunächst einmal, sind es natürlich die Galater, Menschen, die in der Provinz Galatien gelebt haben, aber dann auch uns als Leser, ja, wie er zum Glauben gekommen ist. Er erzählt, wie er gerufen, von Gott gerufen wurde und auch berufen wurde. Und nicht nur das, er sagt uns auch ganz klar, was das Evangelium ist, was der Inhalt des Evangeliums ist und woher eigentlich diese gute Nachricht kommt. Und wir überlegen uns, naja, warum tut er das gerade hier, an dieser Stelle in dem Galaterbrief, dass er sein Zeugnis an Gläubigen weitergibt, an die gläubigen Menschen in Galatien. Ich bin mir überzeugt, sie waren gläubig gewesen, aber ein bisschen verwirrt durch die Predigt der Judaisten. Warum ist es gerade an dieser Stelle, dass wir sein Zeugnis finden? Die Antwort ist diese. Die Galater sollten auf jeden Fall verstehen, ja, woher diese Autorität des Apostel Paulus kommt, mit der er die gute Nachricht, das Evangelium verkündet hat, ja, sodass sie es nicht anzweifeln sollen, auch wir nicht anzweifeln sollen, dass diese Dinge, die der Apostel verkündet oder verkündet hat, gepredigt hat und auch niedergeschrieben hat, nichts anderes ist als Gottes Wort. Und deshalb ist es sehr einfach, diese Absicht des Apostel Paulus an dieser Stelle einzuordnen. Er rechtfertigt mit diesem persönlichen Bericht seinen Dienst als der Apostel des Herrn Jesus. Und damit, wie gesagt, erklärt er seinen Lesern und auch uns, ja, wie das, was er schreibt, das, was er lehrt, einzuordnen ist. Und mit diesem Abschnitt beantwortet Paulus die Frage, warum wohl die Galater und auch wir als Christen leben 2000 Jahre später demjenigen, was, sag mal, demjenigen oder das, was er verkündigt hat, das, was er niedergeschrieben hat, warum wir das glauben sollen. Ja? Im Gegensatz zu dem zum Beispiel, was die Legalisten gepredigt haben und auch die Gesetzeslehrer heute noch tun. Es gibt heute noch solche, die sagen, ja, Jesus ist fein, ist gut, wenn du Jesus angenommen hast, sogar wunderbar, aber du musst dies und jenes noch tun, damit du wirklich erlöst bist. Und wisst ihr, mir ist das noch nie so bewusst geworden, außer jetzt studierend diesen Text, mich vorbereitend für diese Predigten, wie ernst diese ganze Angelegenheit doch ist mit dem Gesetz. Mit der Predigt, dass man zu Jesus, zu der Gnade in Jesus Christus noch etwas hinzufügen muss, damit man wirklich gerettet ist. Und bewusst wurde mir das in der Weise, dass wir sehen den Apostel Paulus hier Worte gebrauchen, ja, er ist so verärgert wie in keinem anderen Brief, den er schreibt. Und die Worte, die er gebraucht, wie zum Beispiel, der ist von Gott getrennt. Dieser Mensch, der glaubt, dass Jesus, ja, plus Gesetzeswerke, das ist die wirkliche Erlösung. Er sagt, diese Menschen sind von Gott getrennt. Und das muss uns einsinken in unser Herz. Das müssen wir verstehen, wie schwerwiegend das doch ist. Ich habe früher gedacht, oh ja, manche konservativen Gemeinden, die dann darauf bestehen. Ich habe nichts gegen Gemeinderegeln. Gemeinderegeln sind fein, kein Problem. Sobald wir aber sagen, dass eine Gemeinderegel genauso wichtig ist wie die Heilige Schrift, haben wir ein Problem. Ja? Und das ist, was in manchen Gemeinden tatsächlich passiert. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht in solchen Gemeinden aufgewachsen bin und bin bewahrt worden. So, wir sehen also diese objektive Natur des Christentums lässt keine Veränderung zu. Was meine ich damit? Ihr Lieben, die Bibel ist unveränderlich. Das heißt, das Evangelium wurde ein für allemal überliefert, weitergegeben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was das Evangelium ist, den Inhalt des Evangeliums, wie es überliefert worden ist, ja, damit wir unseren Glauben, unser Verständnis darüber, was die Bibel sagt, dass, damit das richtig fundiert ist. Und bei vielen ist es nicht. So, wenn der Apostel Paulus, wie gesagt, die Gnade in Jesus Christus allein predigt und nun aber Menschen kommen, wie diese Judaisten, die aus Jerusalem gekommen ist, aus der Gemeinde und gesagt haben, oh, no, aber die Beschneidung ist genauso wichtig wie die Gnade in Jesus Christus. Da können doch nicht beide gleichzeitig recht haben. Verstehen wir das? Ja, entweder das oder das, beides passt nicht, das geht nicht. So, die Bibel ist unmissverständlich. Das Evangelium ist unveränderlich, ganz gleich, in welchem Zeitalter wir leben. Und vielleicht habt ihr das auch gehört, ich habe das auch gehört. Menschen kommen und sagen, wir leben im 21. Jahrhundert, so wir müssen die Botschaft der Bibel unserer Kultur anpassen. Ihr Lieben, das ist verrückt. Das ist der Wahnsinn. Im Grunde genommen sagen wir was? Die Bibel, das Evangelium ist nicht das Wort Gottes, sondern das Wort des Menschen, das gültig war für ja, das erste Jahrhundert, zum Beispiel als die Gemeinde entstanden ist. Für uns heute ist das nicht so bedeutend, was die Dinge hier sagen. Wir müssen die Bibel unserer Kultur anpassen. Stellt euch vor, das ist Anathema, ja? Anathema, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber es ist auch nicht wichtig, ob man das richtig ausspricht. Wir müssen verstehen, wie ernst die ganze Angelegenheit ist. So, der Abschnitt hier von Vers 11 bis 24 ist in vier Teile eingeteilt. Ich will das einmal übergreifend sagen, damit wir ein bisschen besseres Verständnis zu dem haben, was auch nachher kommt. Es wird viel sein, was ich weitergebe, aber so als Überschrift will ich einfach darauf hinweisen, wie dieser Text 11 bis 24 eingeteilt worden ist, was Paulus sich dabei gedacht hat, wenn er diese Einteilung gemacht hat. So, einmal in den Versen 11 bis 12, schaut einmal in euren Text, dort erklärt Paulus den Inhalt des Evangeliums und auch, wie er das Evangelium, die gute Nachricht, erhalten hat. Sehr wichtig. Zweitens, Verse 13 bis 14. Hier geht es darum, oder in diesen Versen geht es darum, dass der Apostel Paulus nun beschreibt, wie er zum Glauben gekommen ist. Ja, wie er zum Glauben gekommen ist, ja, ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann Verse 15 bis 16a, dort erzählt er, nein, entschuldigt mich bitte, ich habe mich vertan. Verse 13 und 14, da geht es darum, wie das Leben des Apostel Paulus vor seiner Bekehrung ausgesehen hat. Jetzt in Versen 15 bis 16, wie er bekehrt wurde, wie er wiedergeboren wurde. Und zum Schluss, Verse 16 bis 24, spricht Paulus über das Leben nach seiner Bekehrung. Ihr seid vielleicht auch bei diesen Taufklassen gewesen, bevor man getauft worden ist. Und vielleicht habt ihr auch ein Zeugnis vor der Gemeinde ablegen müssen. Das war bei mir der Fall gewesen. Und man, wie fängt man an? Wie hört man auf, wenn man ein Zeugnis weitergibt, ja? Wie Jesus einen praktisch erreicht hat. Und das ist hier, könnte sagen, fast wie eine Schablone. Ja, die wir nehmen können für unser Zeugnis. Wie hat unser Leben vorher ausgesehen? was ist passiert, während wir Buße getan haben und uns Jesus anvertraut haben. Und dann drittens, wie hat sich dein Leben dann verändert? Ja, nach der Bekehrung. Wenn sich nichts verändern hat, dann muss man sich fragen, naja, ist dann wirklich was passiert? Bist du wirklich wiedergeboren worden? Und der Inhalt des Evangeliums sowieso, darüber müssen wir sprechen. Wir sind ja nicht einfach so von uns allein irgendwie auf den Gedanken gekommen, es wäre eigentlich eine gute Sache, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue. Warum? Warum sollte ich das machen? Ja, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, bedeutet es doch gleichzeitig, dass uns Schranken gesetzt sind. Wir können nicht frei leben, wie wir wollen. Und das verstehen wir. Ja? So, Bedeutung des Evangeliums, sehr, sehr wichtig im Zeugnis. Wie hat dein Leben vorher ausgesehen? Was ist passiert, als du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast? Und wie ist das passiert? Und dann, wie sah dein Leben danach aus? Das ist praktisch. Ja, die Einteilung, wie man sein Zeugnis weitergeben kann. So, der erste Abschnitt 11 bis 12. Hier geht es, oder dieser Abschnitt handelt davon, was das Evangelium ist und wie Paulus das Evangelium erhalten hat. Ich lese noch einmal die Verse, um uns noch einmal deutlich zu machen oder zu verinnerlichen, noch einmal zu unterstreichen, was er eigentlich sagt. Er sagt, ich möchte aber, dass ihr wisst, also nicht fühlt, nicht denkt, sondern er sagt, dass ihr wisst. So ist es. Das ist eine Realität. Wisst, Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wurde, nicht von menschlicher Art ist. Das ist eine kategorische Aussage des Apostel Paulus. Er sagt, manches, was ich gesagt habe, könnte vielleicht von meinen Gedanken kommen. Er sagt, nein. Oder aus meinen Gedanken komme, er sagt, nein, das Evangelium, was ich gepredigt habe in der Provinz Galatien, was ich immer noch tue, ist nicht von menschlicher Art. Darüber wollen wir gleich nachdenken, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen, sehr wichtig, noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Fantastisch. Wir sehen, dass in diesen zwei Versen Paulus drei kategorische Aussagen macht. Kategorisch meint, was wäre ein anderes Wort für kategorisch? Juke, hilf mir mal. Kategorisch, was ist kategorisch? Joel, du bist gut. Kategorisch?
Radikal.
Also da gibt es keinen Widerspruch. Ja, kategorisch, so ist es. Ja, man braucht das nicht anzuzweifeln, so ist es. Was sind diese drei Aussagen? Erstens, Paulus sagt, das Evangelium der Gnade von Jesus Christus ist nicht menschlicher Art. Was bedeutet das? Das hat sich kein Mensch ausgedacht. Stellt euch mal vor, Gott gibt seinen Sohn für die Sünden der Menschen. Wer denkt sich denn sowas aus? Kennt ihr in all den Religionen, die es gibt, naja, dass es sowas Ähnliches gibt? Nein, nein. Das Evangelium, das ist die erste kategorische Aussage, ist nicht Menschenwort, ist nicht Menschengedanke. Ja, sehr, sehr wichtig. Das Wort, wie gesagt, das hier gebraucht wird, spricht davon, dass es unmöglich von einem Menschen oder aus einem menschlichen Gedanken entstanden ist. Ja. Ganz im Gegenteil, und das ist die zweite kategorische Aussage des Paulus an dieser Stelle. Paulus sagt, die gute Nachricht, die Paulus verkündigt, ist göttlichen Ursprungs. Das muss einmal in uns einsinken, in unser Herz, in unser Verstand. So, wenn es göttlichen Ursprungs ist, was bedeutet das für uns als Menschen? Können wir einfach sagen, interessiert mich nicht und dann genauso weiterleben wie vorher? Oder hat das Konsequenzen, wenn es wirklich Gottes Wort ist? Wenn es Gottes Absicht ist, was uns hier mitgeteilt wird. So, zweite kategorische Aussage, das Evangelium ist göttlichen Ursprungs. Und die dritte kategorische Aussage des Paulus ist diese, die uns versichert, dass das Evangelium durch eine direkte Offenbarung Jesu Christi ihm gegeben worden ist. Und das ist interessant. Das ist interessant. Ich wiederhole es noch einmal, um das noch einmal zu vertiefen und zu festigen in uns. So, Evangelium ist nicht menschlichen Ursprungs, Evangelium ist göttlichen Ursprungs. Und Paulus hat das göttliche Evangelium die gute Nachricht durch Jesus selbst anvertraut bekommen. So, wir wollen nach und nach diese bedeutenden Wahrheiten überdenken, damit wir die Bedeutung derselben auch richtig einordnen können. Ich habe schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber ich möchte das noch vertiefen. Und die erste Frage, die wir haben, ist diese. Warum musste der Apostel Paulus dies besonders betonen, dass das von ihm verkündigte Evangelium göttlichen Ursprungs ist? Ja? Und die zweite Frage, die für mich persönlich sehr interessant war, weil ich neugierig bin, wo ist diese Offenbarung Jesu an Paulus denn geschehen, von der er hier spricht? War das vor den Toren Damaskus passiert? Wir kennen all den Bericht. Oder ist das zu einem anderen Zeitpunkt geschehen? Darüber wollen wir nachdenken. So, zunächst einmal will ich mit uns die Frage beantworten, warum wohl Paulus das besonders betonen muss, dass das Evangelium, das er predigt, göttlichen Ursprungs ist. Wir machen uns bewusst. Ihr wisst das genauso wie ich. Zu dem Zeitpunkt, als der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, es war einer der ersten, vielleicht sogar der erste Brief des Neuen Testaments, der geschrieben worden ist, gab es noch kein Neues Testament. Gab es nicht. Ja? So, die Gläubigen in Galatien, der Provinz Galatien, die haben keine Bibel gehabt, außer vielleicht im Alten Testament, die Juden zumindest. Ja? Und deshalb ist es, dass der Apostel Paulus eben darauf hinweisen wollte, das besonders unterstreichen wollte, dass das Evangelium, was er verkündigt ist, göttlichen Ursprungs ist. Und schaut einmal, ich will nochmal die Situation beschreiben, damit wir verstehen, wie wichtig das ist. Als die Judaisten, die ja aus Jerusalem gekommen sind, aus der Muttergemeinde in Jerusalem, das waren nicht Pharisäer gewesen, das waren gläubige Menschen gewesen, vielleicht Pharisäer, die sich ausgekannt haben im Neuen Testament, die sind gekommen und die meinten, die machen etwas Gutes. Ja, der Apostel Paulus hat gepredigt und sie sagen, oh, die Botschaft ist nicht vollständig. Wir müssen nachreisen und die Gläubigen darauf aufmerksam machen, das und das muss noch gemacht werden. So, die sind gekommen und haben auf den Apostel Paulus hingewiesen, haben gesagt, hört mal, der Apostel Paulus war nicht einmal einer der ursprünglichen Jünger gewesen. Woher das Evangelium, das, was er predigt, her hat, wir wissen es nicht genau. Aber, schaut einmal, wir haben hier die Tora. Für uns das Alte Testament. Und die Tora ist was? Auch für uns heute. Was ist das? Es ist das Wort Gottes. Und was sagt die Tora über das Gesetz? Müssen wir es halten oder nicht? Ja. So, und das ist es, was die Gläubigen eben in Galatien leben so durcheinander gebracht hat. Diese Menschen kommen nicht einfach so und widersprechen der Botschaft des Apostel Paulus. Die kommen mit ihrem Alten Testament. Paulus hat auch darauf hingewiesen, dass das Alte Testament Gottes Wort ist. Und die sagen, schaut einmal, was im Alten Testament steht. Gesetze sind genauso wichtig. Und das hat sie durcheinander gebracht. Ja? Und deshalb ist es doch wichtig, dass der Apostel Paulus darauf hinweist, ja, dass das, was er gepredigt hat, das, was er gelehrt hat in der Provinz Galatien, nichts anderes ist als Gottes Wort. Ja? Der Ursprung des Evangeliums, der guten Nachricht, die er verkündigt hat, ist in Gott zu finden. Das Evangelium der Gnade, ihr Lieben, ist etwas, wofür Gott selbst verantwortlich ist. Und Jesus persönlich hat Paulus dasselbe erklärt und anvertraut. Und das ist das Nächste, was der Apostel Paulus hier besonders betont. Ja? Er hat es durch die Offenbarung Jesu Christi bekommen. Und das sollten die Galater verstehen und das sollten sie auf keinen Fall bezweifeln und das sollten wir auch nicht bezweifeln. Aber die Frage ist natürlich, wo hat er das bekommen? Ja, wo hat er das Evangelium gehört? Und wenn wir ein bisschen im Text vorspringen, schaut einmal Verse 16 und 17. Ich will uns einfach darauf aufmerksam machen, was der Zusammenhang dessen ist, warum der Apostel Paulus eben das auch in diesen Bericht, in diesen Abschnitt einfügt. Schaut einmal, was in Versen 16 und 17 zu finden ist. Ich ging auch nicht nach Jerusalem, ich lese hier aus der Neuen Genfer Übersetzung, ich ging nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Ihr Lieben, wer ist das? Das sind die 12 Jünger, die mit Jesus gemeinsam, außer natürlich Matthias, ja, der dann später dazugekommen ist. Aber er war auch ein Zeuge dessen, was Jesus gelehrt hat, dessen, was Jesus getan hat. So, die ursprünglichen 12 Apostel, das waren die 12 Jünger, kann man sagen, die mit Jesus wie lange gelebt haben? Wahrscheinlich 3 Jahre. Woher wissen wir das, dass es 3 Jahre waren? Wisst ihr das? Es wird ja so deutlich nicht gesagt, aber im Evangeliumsbericht des Johannes wird gesagt, dass Jesus 3 Passovers, Passovers ist was, Osterfeste, in Jerusalem mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und von daher können wir schlussfolgern, dann war es 3 Jahre. Okay, er schreibt, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Okay, nach seiner Bekehrung. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Erst dann, 3 Jahre später, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. So, es liegt dem Apostel Paulus am Herzen, den Galatern es deutlich zu machen, dass das Evangelium, was er predigt, er hat das nicht von Petrus gehört, noch von Jakobus, noch von irgendeinem anderen Apostel, sondern von Jesus selbst. Die Frage ist, wo? Und der Hinweis ist, schaut einmal, inwieweit ist es denn wichtig, wo Paulus überall gewesen ist oder ja, bevor er Petrus kennengelernt hat. Nur in dieser Weise, wenn wir verstehen, dass in diesen 3 Jahren, wo er in Arabien war, er tatsächlich die Offenbarung Jesu Christi persönlich von Jesus bekommen hat. Nur dann. Und das Faszinierende für mich ist auch sehr wichtig, die 3 Jahre. Wir sagen, so what? 3 Jahre, ja, es könnten auch 5, es waren genau 3 Jahre. Warum? Er wollte es seinen Lesern zeigen, dass er genauso wie die Jünger einst lebend 3 Jahre mit Jesus, nun 3 Jahre auch mit Jesus verbracht hat, in dem intensiven Unterrichtetwerden des Evangeliums. So, er steht den Jüngern in keiner Weise nach. Und das bedeutet dann, dass die Dinge, die er predigt, die Dinge, die er schreibt, genauso wichtig sind, wie was der Petrus geschrieben hat als Apostel. Ja? Es ist Gottes Wort. Schaut einmal, was Petrus selbst schreibt. 2. Petrus 3, Vers 16. Ihr könnt das ja gerne aufschlagen, 2. Petrus 3, Vers 16. Ich denke, wir alle kennen diesen Vers sehr, sehr gut. Er schreibt Folgendes. Über Paulus. Er sagt, dass, und dasselbe sagt er in allen Briefen. So, dasselbe sagt das, was Petrus sagt, sagt der Apostel Paulus in allen seinen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. So, da ist kein Unterschied, ja, von dem, was Petrus gepredigt, gelehrt hat und Paulus. Und dann sagt er Folgendes: Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen und wir sagen, ja, das stimmt. Was dazu führt, sagt Petrus, dass die Unbelehrbaren und Unbefestigten es verdrehen. Gibt es heute noch. Und dann sagt er Folgendes, und das können wir ruhig unterstreichen, aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften. So, diese Verdreher, diese Unbelehrbaren verdrehen das, was der Apostel Paulus predigt oder geschrieben hat, genauso wie die anderen Schriften sie auch verdrehen. Welche Schriften sind das? Das Alte Testament. Das Alte Testament. Die Dinge, die wir im Alten Testament lesen. Und dann schreibt er Folgendes, hört mal genau hin. Und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. So, der Hinweis ist der. Wenn die Schrift des Alten Testaments als Gottes Wort verdreht wird, was bedeutet das? Es führt zum Verderben. Wenn die Schriften des Apostel Paulus verdreht werden, wohin führt das? Zum Verderben. Wir sehen, hier ist kein Unterschied zwischen dem, was wir im Alten Testament als Gottes Wort lesen und im Neuen Testament. Jetzt können wir sagen, naja, aber es widerspricht sich doch. gerade im Zusammenhang des Gesetzes. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Und das wird uns auch erklärt in dem Evangelium, in dem, was und wie der Apostel Paulus das weitergibt. Ja. Aber wie gesagt, 3 Jahre war der Apostel Paulus in der Wüste. Und in diesen 3 Jahren ist ihm von Jesus persönlich das Evangelium, die gute Nachricht, anvertraut worden. Und mit diesem Schatz ausgerichtet, ja, nicht ausgerichtet, ausgerüstet, sollte ich sagen, war der Apostel Paulus unterwegs gewesen und hat dann auch in der Autorität, die Jesus Christus ihm selbst gegeben hat, dann auch als Apostel das Evangelium weitergegeben, nicht nur in Galatien, sondern auch an allen anderen Orten. Interessant, das will ich noch hinzufügen. Viele Bibelschulen heute, die Ausbildungszeit, die volle Ausbildungszeit ist wie lange, wisst ihr das? Meistens 3 Jahre. Ja, so war es in Brake gewesen, wo ich studiert habe, 3 Jahre. Und dann habe ich natürlich weiter studiert und ich kann euch eins sagen, also das war nicht unbedingt zum Vorteil gewesen, dass ich weitergemacht habe. Ja, ich bin in sehr liberale Schulen reingekommen, ich wurde mit Dingen konfrontiert. Ich wäre froh, ich hätte sie nicht gehört, sagen wir so. Ja. Aber wie auch immer, ich denke, je mehr man studiert, desto mehr wird einem das Verständnis gerade in Bezug zum Evangelium verdreht. Und das ist gefährlich. Aber das ist mein persönliches Verständnis. Ich dachte, es ist interessant. Ich denke, Brake hat das als Prinzip deshalb gehabt, weil sie sagten, 3 Jahre ist genug. Die Jünger haben 3 Jahre mit Jesus verbracht, der Apostel Paulus 3 Jahre, diesen besonderen Unterricht unter Jesu Unterweisung gehabt. Für euch ist auch gut. Und wir sind durch die ganze Bibel durchgekommen, also in den 3 Jahren, außer der Offenbarung. Interessant. Und für Offenbarung muss ich dann in eine besondere Schule gehen. So, ich will es noch einmal wiederholen, ja, was wir gemeinsam gelernt haben. Ich muss hier vorankommen. Das ist das, was der Apostel Paulus seinen Lesern weitergeben will, auf jeden Fall ans Herz bringen will. Einmal das Evangelium, das er verkündet und lehrt, ist nicht menschlichen Ursprungs, ja, wie so viele heute behaupten eigentlich und damals schon behauptet haben. Zweitens, das Evangelium ist göttlichen Ursprungs und das bedeutet, dass der Mensch eine Pflicht hat, der guten Nachricht gegenüber. Gott spricht nicht einfach so und der Mensch sagt, ob ich das höre oder nicht. Der Mensch muss hören. Und selbst wenn er nicht reagiert und sagt, interessiert mich nicht, ja, bedeutet es, dass er sich von dem, was Gott sagt, eigentlich abwendet. Und das ist nie gut. Und drittens, Paulus hat das göttliche Evangelium die gute Nachricht durch Jesus selbst anvertraut bekommen. So, das heißt, die gute Nachricht ist nicht nur göttlichen Ursprungs, ja, gerade auch im Zusammenhang des Paulus, aber auch der anderen Apostel, auch die Offenbarung oder die Bekanntgabe der guten Nachricht, zum Beispiel an Paulus, war ein übernatürliches Ereignis. Niemand anders als der auferstandene Jesus Christus selbst hat es ihm offenbart. Und jetzt kommen wir zu den Versen 13 bis 14. Und hier geht es um das Leben des Apostel Paulus vor seiner Bekehrung. Wie hat sein Leben vorher ausgesehen? Verse 13 und 14. Wir alle kennen diese Geschichte ganz gut, aber ich lese noch einmal diese Verse, um uns darauf aufmerksam zu machen, was aus diesem ganzen Leben des Apostel Paulus, vorhergehenden Leben des Apostel Paulus, er für uns unterstreicht. Er sagt, denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört. So, die wussten auch Bescheid. Wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Waren Verfolger der Christen gewesen. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Für uns ist das nichts Neues. Wir sind mit diesen Geschichten des Neuen Testaments aufgewachsen und dessen, was wir auch in der Apostelgeschichte lesen. Aber wir wollen noch einmal betonen, das Erste, was der Apostel Paulus betont, ist, dass er ein jüdischer Mann ist. Sehr wichtig. Ja? Was bedeutet es, dass er ein jüdischer Mann ist? Naja, der ist mit dem Alten Testament auf jeden Fall vertraut gewesen. Das ist das Selbstverständliche, wenn man in einer frommen jüdischen Familie aufwächst, dass man mit dem Alten Testament vertraut ist. Aber nicht nur das. Zweitens betont er, dass er die Gemeinde des Herrn Jesu nicht toleriert hat. Ganz im Gegenteil, er hat versucht, sie zu zerstören. Und drittens bekennt Paulus, dass er ein eifernder Jude gewesen ist und viele seiner Zeitgenossen übertroffen hat in seinem Eifer, und wir kennen die Geschichte auch. Und da ist noch eine vierte Aussage, und darauf will ich mich besonders konzentrieren heute Morgen. Er sagt, Paulus sagt, dass er ein Eiferer der Satzungen der Väter war. Das ist nicht das Gleiche wie das Alte Testament, das ist was anderes. Und ich möchte uns dann genau darauf hinweisen. So, ich will ganz kurz zu den ersten drei Aussagen des Paulus was sagen und dann mich auf die vierte konzentrieren. Schaut einmal. Vielleicht habt ihr auch darüber gestaunt, ich weiß es nicht, aber für einen frommen, religiösen, jüdischen Menschen sind wir als Christen ein gewaltiger Dorn oder gewaltiges Dorn? Gewaltiger Dorn im Auge. Ja? Genauso wie Paulus damals. Er hat nicht gesagt, oh, die Christen, was immer, sollen machen, was die wollen. Er hat die Gemeinde verfolgt. Und das würden die Juden heute genauso machen, wenn sie die Möglichkeit haben. Und das haben sie auch in Israel. So, für einen religiösen, frommen Juden sind wir als Christen ein Dorn im Auge. Sie denken von uns nicht als von ihren Verbündeten. Ja? Ich muss ja aufpassen, wie ich das sage. Ich denke, das kommt richtig durch, aber ich werde das gleich mehr und mehr erklären. Schaut mal, für die weltlichen Juden sind wir als Christen egal. Für die sind wir, ob wir Baptisten sind, ob wir Buddhisten sind, ob wir Hinduisten sind, ist egal. Ist anders für die frommen Juden. Warum? Wir sind ihnen ein Ärgernis, weil wir als Christen sagen, Jesus Christus aus Nazareth ist der Messias. Die schauen uns an, wenn sie das hören und sagen, hört mal, wo kommt ihr her? Wir haben eine Geschichte von 4000 Jahren, 4000 als ein jüdisches Volk. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Offenbarung Gottes in den Gesetzen. Unsere Weisen, unsere Schriftgelehrten, unsere Pharisäer haben studiert, debattiert, all die Jahrtausende hindurch. Und sie sagen uns, der Messias ist nicht gekommen. Und ihr kommt und sagt uns, der Messias ist Jesus Christus. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung. Die sagen uns, Christen, was bildet ihr euch ein? Ihr habt die ganze Geschichte nicht, wie wir sie haben. Und nun sagt ihr uns, wer der Messias ist. Und außerdem, ihr Lieben, ist die Dreieinigkeitslehre für einen Juden nichts anderes als Götzendienst. Und das ist es, warum die Juden, als die Gemeinde Jesu Christi entstanden ist in Jerusalem und dann in der Gegend drumherum, das ist, warum sie die schlimmsten Verfolger der Christen gewesen sind. Überlegt einmal, von wem meistens sind die Verfolgungen ausgegangen der Gemeinde? Von den Juden. Und ich würde einmal annehmen, dass Paulus diese Feindschaft der Juden auch ihm gegenüber nachher, als er gepredigt hat, genau einordnen, einschätzen konnte. Warum? Er war doch genauso. Er hat nicht gesagt, ist egal, ob das seine Gemeinde gibt. Ist doch egal, dass Menschen sagen, dass Jesus Christus von Nazareth der Messias ist. No, es war ihm nicht egal. Ich kann noch manches dazu sagen, aber ich lasse das einmal. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, was die Bibel uns eigentlich sagt, in welch einer Zwiespalt die Juden heute leben. Wir haben eine Aussage dazu. Römer 11, 28, es wird gesagt, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen. So, die Juden sind Feinde Gottes, um wessen Willen? Der Gemeinde Willen, um der Gläubigen Willen. Feinde Gottes. Denkt ihr, das ist eine gute Sache? Nein, Ist es nicht. Hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Interessant, nicht? Das ist interessant. Hier wird es uns erklärt, die Feindschaft der Juden den Christen gegenüber kommt daher, weil die wiedergeborenen Christen nun die Geliebten Gottes sind, durch Jesus Christus, weil wir in dem Geliebten sind. Das ist, warum das Neue Testament immer wieder sagt, wir sind in Christus. Das ist eine geistliche Wahrheit. Und weil wir in Christus sind, sind wir in dem Geliebten und mit dem Geliebten sind wir nun auch Geliebte Gottes. Und das ärgert die Juden. Das ärgert die Juden, weil sie sich als Geliebte Gottes verstehen. Ja? Und weil es immer ein geistlicher Kampf ist, dann verstehen wir auch, woher der Ärger kommt. Ich will mich auf die vierte Aussage konzentrieren. Das fand ich noch sehr, sehr interessant und dann will ich zur Landung ansetzen. Sehr interessant, was der Apostel Paulus hier unterstreicht. Er unterstreicht, dass er nicht nur im Gesetz, sondern in den Satzungen der Väter seine Altersgenossen übertraf. So was sagt der Apostel Paulus. Er sagt, ich war frommer als die Frommen. Ich war mehr ein Legalist als diejenigen, die zu euch gekommen sind, um Gesetz zu predigen. So, der Apostel Paulus war nicht nur ein Verfechter der Tora und hat gesagt, Tora ist wichtig, Altes Testament ist wichtig. Genauso hat auch die mündliche Tradition hochgehalten und hat gesagt, genauso ist das auch wichtig. So, zu den 10 Geboten zum Beispiel des Alten Testaments oder des Gesetzes versucht er weitere 613 zu predigen, zu halten und wie gesagt, diese mündlichen Überlieferung als sehr, sehr wichtig für das Judentum auch aufrechtzuerhalten. Und das hat ihn getrieben, als ein Verfolger der Gemeinde eben die Christen zu unterdrücken und die Gemeinde irgendwie zu verfolgen. Und es war Gottes Gnade allein. Und das ist, was wir als nächstes lesen werden. Das war Gottes Gnade allein gewesen, die ihn als einen militanten Eiferer im Judentum, Verfechter des Judentums, aus diesem Legalismus herausgerissen hat und in den Dienst für Jesus Christus gestellt hat. Gnade Gottes. Das war die Überschrift im Leben des Paulus. Und davon werden wir am nächsten Sonntag hören, so Gott will und wir leben. Aber ihr Lieben, wie ist es mit unserem Leben? Wir waren keine Verfolger der Gemeinde gewesen. Eigentlich, viele von euch sind in der Gemeinde aufgewachsen, aber es ist auch Gnade Gottes, die uns gefunden hat. Genau wie wir gesungen haben. Was denkt ihr? Ja, wir haben es doch gesungen. Aber nicht nur, weil wir es gesungen haben, sondern wir lesen das Wort Gottes und verstehen, allein aus Gnade sind wir gerettet, durch den Glauben. Und das nicht aus uns selbst. Ja. Gott ist es, der uns findet, der uns erlöst, der uns diese Gnade gibt, in der Heiligung zu stehen. Und wenn wir eines Tages vor Jesus Christus stehen, was werden wir sagen, warum wir vor ihm stehen? Nur aufgrund der Gnade. Nicht, weil wir schön angezogen waren, mit Schlips rumgelaufen sind, ein Bart hatten oder nicht ein Bart hatten, was immer. Es wird Gnade sein und das verstehen wir. Und ihr Lieben, wollen wir Gott für diese Gnade preisen, gerade heute Morgen. Einfach dankbar sein für das, was wir in unserem Leben ganz persönlich erlebt haben. Dankbar sein für die Realität, in der wir stehen als Kinder Gottes. Wir verneigen uns zum Gebet,